Ja, heute Morgen möchte ich zwei Anliegen miteinander verbinden, nämlich ich habe vor kurzem eine Statistik bekommen, da hat sich jemand viel, viel Mühe gemacht und hat einmal ausgewertet, was eigentlich in den Gemeinden gepredigt wird, so nach biblischen Büchern gesehen. Es gibt ja 66 verschiedene Bücher in der Bibel, von 1. Mose bis Offenbarung, und dann kam heraus, dass das Neue Testament ganz weit oben steht und das Alte ganz weit hinten. Und dass, wenn überhaupt aus dem Alten Testament gepredigt wird, dann mal aus den Psalmen. Aber sonst kommt das Alte Testament fast nicht vor in den Predigten. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch mehr Ordner, Predigtordner über das Neue Testament als über das Alte. Aber trotzdem wollen wir mal heute und nächste Woche zwei Abschnitte aus dem Alten Testament betrachten. Das zweite ist nämlich, dass ich gehört habe, dass auch Kinder bei uns sind heute Morgen im Gottesdienst. Und ich hoffe, dass die da auch gut folgen können bei dem, was wir jetzt betrachten zusammen. Es geht nämlich heute Morgen mal um Simson, einen der Richter, den die Jungen besonders lieben, weil er so stark war, ja? Wollen wir aufschlagen das Richterbuch, Richter 13. Und ich muss ein paar einleitende Sätze sagen. Richter 13. Wir alle leben in einer gefallenen Welt. Es ist eine von Gott geliebte Welt. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Aber es ist auch eine gefallene Welt. Und diese Welt liegt im Argen, im Bösen. Diese Welt wird vom Teufel regiert. Wer das nicht glaubt, muss nur mal die Zeitungen aufschlagen oder die Nachrichtensendungen angucken. In dieser Welt ist Lust des Fleisches, Lust der Augen und Hochmut des Lebens. So hat Johannes einmal das Wesen dieser Welt zusammengefasst in seinem ersten Brief. Und die Bibel sagt ganz klar, diese Welt wird samt all ihrer Lust eines Tages vergehen. Aber gleichzeitig ist noch so viel Schönes in dieser Welt, so viel Attraktives, so viel Verlockendes. Sie ist gefallen, aber diese Welt hat immer noch ihre Anziehungskraft, auch für Christen. Nicht nur für Weltmenschen, auch für Christen. Und vielleicht sollten wir es gleich zu Beginn zugeben, in jedem Christen, auch in jedem von uns, steckt noch ein Stück Weltlichkeit. Weltlichkeit, Liebe zu dieser gefallenen Welt. Vielleicht in dem einen mehr und in dem anderen weniger. Aber die Frage ist nun heute Morgen, wie gehen wir damit um? Wie können wir als Christen in dieser Welt leben, ohne von dieser Welt zu sein, ohne auf- und unterzugehen in dieser Welt? Wie sieht dieser schmale Weg aus zwischen Anpassung auf der einen Seite und Abgrenzung auf der anderen Seite? Wie finden wir ein ausgewogenes, biblisch gesundes Verhältnis zur Welt, in der wir leben? Darum soll es also gehen. Und wir haben das Richterbuch aufgeschlagen. Wir lesen mal die ersten 5 Verse in Richter 13. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Die Richterzeit war keine gute Zeit in Israel. Da tat jeder, was er wollte, und sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Das waren die damaligen Feinde Israels. Da war nun ein Mann aus Zora, von einer Sippe der Daniter aus dem Stamm Dan. Sein Name war Manoach. Seine Frau aber war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Sieh doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch und trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss ja nichts Unreines, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nassiräer Gottes soll der Junge sein von Mutterleib an. Er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Der Engel des Herrn kündigt der Frau Manoachs die Geburt eines Sohnes an. Und wir wissen, um wen es sich handelt. Es ging um Simson. Simson heißt auf Deutsch der Sonnenmann. Wir würden sagen Sonny Boy. So eine Sonnenbrille hier oben so stecken. Ja, der Sonny Boy, der Simson, der Sonnenmann. Aber gleichzeitig sollte dieser Junge von Geburt an, von Mutterleib an, ein Abgesonderter sein, ein Gottgeweihter. Und als äußeres Zeichen seiner Weihe sollte kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Der sollte die Friseure arbeitslos machen. Der sollte nicht seine Haare schneiden. Sein Haar sollte nicht geschnitten werden. Warum nicht? Normalerweise gehört es zur Körperpflege eines Menschen, dass er sich wäscht und dass er ab und zu mal seine Nägel schneidet und auch ab und zu seine Haare schneidet. Simson sollte das nicht tun. Er sollte sein Haar nicht schneiden. Warum? Die Ausleger rätseln darüber schon seit Jahrhunderten. Eine Auslegungsmöglichkeit ist, jeder sollte sehen, dieser Mann ist so mit der Sache Gottes beschäftigt, er ist so Gott geweiht, dass er keine Zeit hat, nicht mal Zeit hat, die Haare schneiden zu lassen. Er ist ganz Gott geweiht. Das sollte das äußere, sichtbare Zeichen seiner Absonderung für Gott sein. Dass wir es nicht falsch verstehen, die Kraft Simsons lag nicht in seinem Haar. Seine Kraft lag in dem Gottgeweihtsein und das lange Haar war Zeichen dieser Hingabe an den Herrn, seinen Gott. Lesen wir noch zwei Verse in Kapitel 13, Vers 24 und 25. Also nicht, dass einer meint von uns, er müsste heute die Kraft, die er hat, ja, auch in der Weise zeigen, dass er sich langes Haar wachsen lässt. Von den Männern meine ich jetzt, ja, brauchen wir nicht unbedingt. Vers 24, 25. Und die Frau gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Simson. Und der Junge wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben in Machaneh Dan zwischen Zora und Eshtaol. Hier heißt es, der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben. Ich darf daran erinnern, im Alten Testament kam der Heilige Geist nicht bleibend über einen Menschen oder in einen Menschen hinein, sondern nur vorübergehend zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe. Im Neuen Testament, jetzt in der Zeit, in der wir leben, ist es anders. Da kommt der Heilige Geist bleibend in einen Gläubigen hinein, in einen Menschen, der Jesus Christus aufnimmt als seinen Herrn und Retter. Und in Römer 8, Vers 14 heißt es, denn welche der Geist Gottes leitet oder treibt oder führt, die sind seine Kinder, die sind Gottes Kinder. Da steht also nicht, wer einmal eine gläubige Großmutter hatte oder zu einer christlichen Gemeinde geht oder wer ab und zu das Vaterunser betet, ist ein Kind Gottes, sondern welche der Geist Gottes treibt, welche der Geist Gottes führen kann im Alltag. Treibt uns der Geist Gottes oder treiben uns noch ganz andere Geister? Manchmal vielleicht. Nun sehen wir in Kapitel 14, im darauffolgenden Kapitel, sehr eindeutig, dass Simsons Kraft nicht in den Haaren lag. Denn er hatte die ganze Zeit über lange Haare, aber wenn ihn nicht der Geist Gottes trieb, dann regierte ihn das Fleisch. Und genau das sehen wir jetzt in Kapitel 14. Lesen wir die ersten vier Verse. Und Simson ging nach Timna hinab. Im Land der Philister lag das. Und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister, der Feinde Gottes. Und er ging wieder hinauf und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sagte, ich habe in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister gesehen. Und nun nehmt sie mir doch zur Frau. Da sagte sein Vater zu ihm und auch seine Mutter, gibt es denn unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, von den Unbeschnittenen? Simson aber sagte zu seinem Vater, diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Sein Vater und seine Mutter erkannten aber nicht, dass es von dem Herrn war, denn er suchte einen Anlass bei den Philistern. In jener Zeit herrschten nämlich die Philister über Israel. Simson ging nach Timna hinab. In Timna wohnten die Philister. Vielleicht hatte er gehört, dass es dort hübsche Mädchen gäbe. Und dann ging er hinab und sah auch prompt eine von den Töchtern der Philister. Darf ich vielleicht an der Stelle mal ein paar Worte an die jungen Leute hier unter uns richten? Sind ja ein paar da. Der Simson, der suchte eine Partnerin. Das ist ganz normal, wenn Menschen in einem bestimmten Alter sind, dann erwacht das in ihnen und sie wünschen auch jemanden, mit dem sie zusammen ihr Leben teilen können. Und er ging zu den Philistern, um dort sich eine auszusuchen. Er wusste genau, die gehören nicht zum Volk Israel, die gehören nicht zum Volk Gottes, die gehören zu den Feinden Gottes sogar. Das sind Ungläubige. Und wenn heute junge, gläubige Mädchen einen Partner suchen, dann sollten sie es nicht machen wie Simson und in das Land der Philister gehen. Wenn du unbedingt meinst, du musst deinen zukünftigen Ehemann im Fitnessstudio finden, dann wirst du vielleicht auch so einen kriegen wie Simson mit großer Kraft und langem Haar oder auch nicht. Aber ob der dann wirklich geistgeleitet ist, nicht falsch verstehen. Es ist keine Sünde, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber ich muss ja mal so ein Beispiel gebrauchen, ja? Oder wenn junge Männer da sind und die meinen, sie müssen ihre Partnerinnen, ihre zukünftigen, unbedingt in der Diskothek suchen. Vielleicht kann man auch da jemanden finden, aber ob das dann wirklich jemand ist, mit dem du von ganzem Herzen den Herrn dienen kannst, ich gebe euch einen Tipp, geht lieber auf christliche Freizeiten, ja? Nicht nur um Partner zu suchen, das ist überhaupt eine gute Sache, auf christliche Freizeiten zu gehen. Manche Freizeiten funktionieren wie Schuhfabriken. Einzeln rein, paarweise raus. Das ist doch ganz gut, ja? Also, wo ist hier bei Simson der Fehler? Wo ist hier Hochmut des Lebens bei Simson? Im Vers 3 sehen wir es. Seine Eltern warnen ihn. Seine Eltern sagen, ja, gibt's denn im Volk Gottes keine Mädchen? Gibt's da keine jungen Männer, die den Herrn fürchten, die wirklich mit dem Herrn ihr Leben gehen wollen? Sie warnen ihn, aber er schlägt die Ermahnung seiner Eltern hochmütig in den Wind und setzt sich darüber hinweg. Das war Hochmut des Lebens bei Simson. Und ich kann da auch immer nur wieder den jungen Leuten sagen, wenn eure Eltern, die euch lieb haben, euch warnen vor einer Verbindung, die nicht gut ist, wenn eure Jugendleiter euch warnen, wenn verantwortliche Brüder in der Gemeinde abraten, dann seid nicht so töricht wie Simson und schlagt das alles in den Wind und macht gerade, was ihr wollt. Ihr seht, der Simson hat nur nach den Augen gewählt. Die gefällt mir, die will ich. Der gefällt mir, den will ich. Der hat eine gute Stellung im Beruf, den will ich. Ja? Das ist nicht die erste Motivation, die Gott gefällt. Am besten ist, ihr lasst es gar nicht so weit kommen, dass ihr ermahnt werden müsst. Aber wenn es geschieht, hört bitte auf die Ermahnung eurer gläubigen Eltern und Leiter. Wisst ihr, was auffällt in dieser Geschichte? Als Simson sich eine Partnerin wählt, wir lesen kein einziges Mal, dass Simson gebetet hätte. Gebet kommt hier in Richter 14 überhaupt nicht vor. Kommt nicht vor. Ist ihm gar nicht eingefallen, Gott zu bitten, dass er ihn führen möchte in dieser wichtigen Frage. Wisst ihr, die Bibel ist sehr genau eingegeben von Gottes Geist. Bei David lesen wir oft, da befragte David den Herrn. Das ist eine gute Haltung. Da befragte David den Herrn. Lesen wir hier bei Simson nicht. Es gibt junge Leute, die gehen in einen Jugendkreis und gehen auch regelmäßig in Gottesdienste. Aber wenn es an die Partnerwahl geht, kommen sie gar nicht auf die Idee, nach dem Herrn zu fragen und zu beten, sondern dann heißt es, die gefällt mir, die nehmt mir oder die will ich oder den will ich. Und wenn sie beten, dann beten sie vielleicht so, Herr, nun segne unsere Verbindung. Oder manchmal beten sie auch so, Herr, rate mir, aber rate mir nicht ab. Das ist kein ehrliches Gebet, ja? Wenn wir wirklich Gott vertrauen, und glauben, dass er uns lieb hat und dass er es gut mit uns meint, dann werden wir uns auch in der Partnerfrage betend in seine Hände legen. Darf ich noch einen letzten ernsten Gedanken dazu sagen? Wir sehen ja deutlich, Simson hat mit seinen Augen gewählt, nur mit den Augen. Versteht es nicht falsch. Der andere, der darf einem auch gefallen. Das ist ganz natürlich, der soll einem auch gefallen. Aber er hat nur nach den Augen gewählt. Wisst ihr, was hinterher mit den Augen Simsons passierte? Die wurden ausgestochen. Da hat er das Ergebnis gehabt. Am Ende wurden seine Augen ausgestochen. Da spricht eine deutliche Sprache. Und jetzt lesen wir die Verse 5 bis 9, um die es mir eigentlich heute Morgen geht. Vers 5 bis 9. Und Simson ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna hinab, und als sie nun an die Weinberge von Timna kamen, siehe, da sprang ein Junglöwe brüllend ihm entgegen. Da kam der Geist des Herrn über ihn. Hier lesen wir es, ja? Plötzlich kommt der Geist des Herrn über ihn, der Heilige Geist. Und er zerriss den Löwen, wie man ein Böckchen zerreißt, und er hatte gar nichts in seiner Hand, ohne Hilfsmittel. Aber seinem Vater und seiner Mutter erzählte er nicht, was er getan hatte. Und er ging hinab und redete zu der Frau, und sie war die Richtige in den Augen Simsons. Und nach einiger Zeit kehrte er zurück, um sie zu nehmen. Und er bog vom Weg ab, um nach dem Kadaver des Löwen zu sehen. Und siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Körper des Löwen und Honig. Seltsame Sache. Da liegt der Kadaver des toten Löwen und da hat sich ein Bienenschwarm hinein verirrt und Honig ist da drin, in dem toten Löwen. Den löste er heraus und nahm ihn in seine Hände und ging weiter, wobei er im Gehen aß. Und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, und sie aßen auch von dem Honig. Aber er erzählte ihnen nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen herausgelöst hatte. Das Alte Testament spricht ja oft in Bildern. Unsere Väter haben gesagt, das Alte Testament ist das Bilderbuch des Neuen. Viele Wahrheiten, die wir im Neuen Testament ausgedrückt finden, haben wir im Alten Testament in Form von Geschichten, wie hier in der Simsons-Geschichte. Und wenn wir das jetzt deuten, dann nennt man das Allegorie. Das ist eine bildhafte Deutung der Bibel, des Alten Testaments vor allen Dingen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man darf nicht jede Aussage im Alten Testament irgendwie geistlich deuten wollen. Da kann man es übertreiben mit. Aber ich halte es mit Spurgeon. Spurgeon hat gesagt, die Wahrheiten, die wir im Neuen Testament finden, die haben wir auch im Alten Testament oft in Bildern angedeutet. Und wenn das im Neuen Testament aufgegriffen wird und übereinstimmt damit, dann dürfen wir auch das Alte bildlich deuten. Ich will das jetzt hier mal versuchen. Schaut, hier ist von einem Löwen die Rede. Das fällt uns nicht schwer. Der Löwe ist in der Bibel ein Bild auch für den Teufel. Der umhergeht wie ein brüllender Löwe, sagt die Bibel. Ich glaube, der brüllende Löwe ist hier ein Bild für die vom Teufel regierte Welt. Aber schaut, der Löwe ist tot. Der Teufel ist von Jesus Christus besiegt. Und die Welt ist überwunden durch Jesus Christus. Er hat sie besiegt. Und doch war Honig in dem toten Löwen drin, den Simson dann auch herausnahm und aß. Und hier ist das Problem. Die gefallene Welt hat immer noch ihre Reize. Sie lockt mit bestimmten Dingen, die so süß sind wie Honig. Die Welt ist von Christus überwunden. Sie ist eigentlich besiegt. Und doch hat sie noch eine Anziehungskraft. Da ist Honig drin in dieser toten Welt, ja? Und der schmeckt ganz gut, so ein gewisser Honig. Simson holte sich das Süße aus der gefallenen Welt. Und der Fortgang des Kapitels zeigt uns, dass sein Tun nicht Gottes Wohlgefallen hatte. Hier sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt. Was ist der Honig aus dem toten Löwen? Ohne Bild gesprochen, was sind rein weltliche Freuden und was sind Freuden, an denen auch Gott gefallen hat? Jetzt wird schwierig, jetzt muss ich aufpassen auf jedes Wort, was ich sage. Wie kann man das unterscheiden? Was sind Freuden, die Gott gefallen und Freuden, die ihm nicht gefallen? Schaut, ihr Lieben, wir dürfen uns freuen an den guten und schönen Dingen in dieser Welt. dürfen wir uns freuen. Wir dürfen uns freuen an einem guten Essen, so in ein, zwei Stunden, ja, ist es wieder soweit, dürfen wir uns freuen an einem guten Essen. Wir dürfen uns freuen an einem guten Glas Wein, an einem Glas, habe ich gesagt, ja. Manche trinken auch zwei, also wir dürfen uns freuen an einem guten Wein, an einer schönen, harmonischen Musik. Das ist auch eine Gabe Gottes. Oder an schönen Bildern, die gemalt sind. Wir dürfen uns freuen an der guten Gabe der Sexualität. Das hat Gott gemacht innerhalb der Ehe. Und wir dürfen uns auch freuen an einer Arbeit, die gelungen ist. Das sind alles Dinge, an denen dürfen wir uns freuen. Wisst ihr, was das Geheimnis ist? Wenn wir etwas mit Gott tun können, dann dürfen wir uns daran freuen. Wenn wir mit Gott essen, mit Gott ein Glas Wein trinken, mit Gott schöne Musik hören, mit Gott in der Ehe leben oder mit Gott an der Arbeit sind und etwas Gutes daraus werden lassen, daran dürfen wir uns freuen. Vielleicht sind wir uns bis hierhin alle einig. Aber dann gibt es Dinge, die zwar vordergründig gesehen auch Freude machen, aber es ist eine andere Freude, eine fleischliche Freude, die nur irgendwie Lust befriedigen soll und die vor allen Dingen nicht mit Gott genossen werden kann. Es ist im Grunde eine gestohlene Freude, die man heimlich aus dem Bauch des toten Löwen nimmt, wie Simson. Das ist das Problem, wenn wir Freude stehlen, wenn wir Freude genießen wollen ohne Gott, wo Gott ausgeklammert werden muss, ja, wo wir Gott auf Urlaub schicken und sagen, na, das muss ich jetzt mal genießen und dabei kann ich Gott nicht gebrauchen. Ich hörte einmal eine Geschichte, wie in Indien Getreide von einem Schiff ausgeladen wurde an einem Hafen. Und da beobachtete ein Mann, wie sich ein paar Arbeiter an den Getreidesäcken zu schaffen machten. Das ging den ganzen Tag lang. Am Abend ging der Mann hin und sah, wie diese Hafenarbeiter in diesem indischen Hafen die Aufschrift auf den Weizensäcken überpinselt hatten. Vorher hatte da gestanden, freundschaftliches Geschenk der USA. Und jetzt stand drauf, Geschenk der UdSSR. Seht ihr, und das ist genau das, was der Teufel tut. Er nimmt die guten Gaben Gottes, die nicht nur aus Amerika kommen, manchmal auch, ja. Er nimmt die guten Gaben Gottes und dann verleumdet er Gott und verspricht ein erfülltes Leben durch die Gaben Gottes, aber getrennt von dem Geber. Das heißt, dass man Gaben genießen soll in der Finsternis, außerhalb der Gemeinschaft mit Gott, gestohlen, so wie hier der Weizen gestohlen war. Oder der Honig aus dem Körper des toten Löwen genommen war. Heimlich. Habt ihr gesehen, Simson hat es nicht mal seinen Eltern gesagt. Er wusste genau, dass er etwas Verbotenes macht. Er war ein Gottgeweihter. Er hätte keinen Leichnam berühren dürfen. Das wusste er. Und er macht es trotzdem. Und wir sind auch Gottgeweihte im neutestamentlichen Sinn. Jeder von uns, der sein Leben dem Herrn Jesus Christus gegeben hat, ist ein Gottgeweihter. Der muss nicht langes Haar haben, Männer jetzt in dem Fall, ja, als äußeres Zeichen. Der muss nicht irgendwelche Dinge nicht berühren dürfen und so weiter. Das war im Alten Testament. Aber Gottgeweihte wollen wir doch auch sein. Und darf ich euch jetzt mal an der Stelle ganz ehrlich fragen, ich bitte euch wirklich ganz ehrlich zu sein in eurem Herzen. Kannst du mit dem Herrn Jesus im Herzen, im Kino oder im Fernsehen, bestimmte Filme anschauen, in denen Gewalt, freier Sex und weltliches Leben verherrlicht wird? Kannst du das mit dem Herrn Jesus im Herzen? Oder nimmst du, wenn du das tust, Honig aus dem Körper des toten Löwen? Kannst du mit dem Herrn Jesus im Herzen in Tanzveranstaltungen gehen, ganz gleich, ob es bei einem gesellschaftlichen Ball ist oder in der Diskothek? Kannst du das wirklich tun mit dem Heiligen Geist im Herzen, mit dem Herrn Jesus im Herzen? Oder nimmst du wie Simson Honig aus dem Bauch des toten Löwen? Ich stelle noch eine dritte Frage. Kannst du, wie die Weltmenschen, Reichtümer anhäufen, Zehntausende, Hunderttausende auf irgendwelche Konten oder in Wertpapieren, weil du reich werden willst, weil du irgendwelche Ziele verfolgen willst, oder nimmst du dabei nicht genauso Honig aus dem Bauch des toten Löwen? Und ich könnte jetzt die Reihe der Beispiele beliebig verändern. Das ist immer das Entscheidende. Kann ich es mit Gott tun? Kann ich Gott dafür danken? Oder muss ich es ohne ihn tun, heimlich Honig nehmen aus dem Bauch des toten Löwen? Ich spüre förmlich, dass einige von euch denken, Wilfried, sei doch nicht so extrem. Bin ich das wirklich? Oder haben wir gar nicht bemerkt, wie weit uns vielleicht schon der weltliche, materialistische Lebensstil verändert und geprägt hat? Vielleicht denken auch manche, das ist doch gesetzlich. Wir sollten vorsichtig sein mit dem Wort gesetzlich. Wir gebrauchen das vielleicht viel zu schnell. Wir sollten Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes nie Gesetzlichkeit nennen. Gesetzlichkeit ist etwas anderes. Das ist, wenn man Dinge tut, um damit bei Gott angenehm zu werden, um damit sich das Heil zu verdienen. Dann ist man gesetzlich. Aber wenn man Dinge tut, die man in der Schrift erkannt hat und man möchte Gott gehorsam sein, ist man nicht gesetzlich. Es wäre jammerschade, wenn wir an der Stelle aufhören müssten. Denn wir haben noch eine ganz wichtige Frage zu stellen. Wie überwinden wir die Weltlichkeit in unseren Herzen, die bei dem einen dieses sein mag, bei dem anderen das? Wie überwinden wir das? Ich stelle die Frage mit dem Richterbuch. Im Richterbuch heißt die Frage in Vers 18, Kapitel 14, Vers 18 so: Was ist süßer als Honig? Und was ist stärker als der Löwe? So fragt hier Simson in Kapitel 18. Was ist süßer als Honig? Und was ist stärker als der Löwe? Ich muss euch sagen, das Richterbuch lässt diese Frage offen. Im Richterbuch wird diese Frage nicht beantwortet. Gibt es etwas noch Süßeres als Honig? Ist doch das der Inbegriff vom Süßen, ja? Honig. Heute haben wir vielleicht noch süßere Sachen. Aber damals, zur Zeit der Richter, gab es nichts Süßeres als Honig. Gibt es noch etwas Süßeres? Und es gab nichts Stärkeres als einen Löwen, den König der Tiere. Gibt es noch etwas Stärkeres als einen Löwen? Das Richterbuch beantwortet die Frage nicht. Aber das Neue Testament beantwortet diese Frage. Wenn wir fragen, was ist süßer als der Honig der gefallenen Welt mit all ihrer Anziehungskraft? Und was ist stärker, wer ist stärker als der Fürst dieser Welt, der dahinter steht? Dann muss ich zunächst sagen, wir können Weltlichkeit natürlich auf verschiedene Weisen bekämpfen. Wir könnten zum Beispiel Regeln aufstellen gegen Weltlichkeit. Aber Regeln gegen Weltlichkeit sind sehr problematisch. Es gilt nämlich der Grundsatz, Leute brechen Regeln. Wenn man Regeln aufstellt, wird es immer Leute geben, die brechen sie, oder sie machen es heimlich, halten öffentlich die Regel ein, aber im Verborgenen brechen sie die Regeln. Leute brechen Regeln oder Regeln brechen Leute. Das gibt es auch. Es gibt manche Christen, die haben so viele Regeln aufgestellt bekommen von Kindesbeinen an, dass sie von den Regeln gebrochen wurden. Ich habe gehört von einer sehr konservativen Gemeinde, irgendwo, nicht in Europa, irgendwo auf dieser Welt, da hat die Gemeinde einen Katalog von Regeln aufgestellt. Um zu dieser Gemeinde zu gehören, musste man viele, viele Regeln unterschreiben. Kein Fernsehen, kein Kino, immer eine gewisse Haartracht, immer Kopfbedeckung für die Frau, keine Hose, kein Schmuck, immer lange Röcke, keine Krawatte für Männer und so weiter und so weiter. Eine lange Liste von Regeln musste unterschrieben werden, um zu dieser Gemeinde zu gehören. Die haben das vielleicht sehr aufrichtig gemeint. Ich verachte sie deswegen nicht. Aber mit diesen Regeln kann man Weltlichkeit nicht ausrotten. Man kann sie irgendwie verdrängen, in dass sie dann woanders gelebt wird und während des Gottesdienstes vielleicht nicht oder so. Aber man kann sie nicht wirklich bekämpfen. Und manchmal werden auch Neubekehrte mit solchen Regeln zurück in die Welt getrieben. Ich bitte euch, lasst uns Weltlichkeit nicht mit Regeln bekämpfen. Es gibt einen anderen Weg und für den möchte ich plädieren. Bitte stell mir den Herrn Jesus vor die Augen und zeig mir, warum ich anders leben soll. Stell mir den Herrn Jesus vor Augen. Gottes Mittel, um Menschen aus dem Griff dieser Welt zu entreißen, ist uns die Herrlichkeit des Gekreuzigten und Auferstandenen vor die Augen zu stellen. Schaut, da steht auf der einen Seite der Fürst dieser Welt, der Teufel, mit seinen Gaben und lockt uns und zieht uns damit in die Finsternis hinein. Er ist es, der das so macht. Ein Galgen, ein Tötungsinstrument, und da ist einer angenagelt, und er trägt die Dornenkrone. Seine Lippen sind aufgeplatzt, Speichel läuft in seinen Bart, seine Wunden bluten. Welche Anziehungskraft hat dieser? Welche Anziehungskraft hat er? Welche geht von ihm aus? Und ich frage dich heute Morgen trotzdem, was hat dich mehr angezogen? Was hat dich mehr bereit gemacht, nach dem Willen Gottes zu leben, als dieser, der für dich und mich an ein Kreuz geheftet wurde? Das ist Gottes Mittel gegen Weltlichkeit, uns Jesus Christus vor Augen zu stellen, der diese Welt überwunden hat. Seine Liebe ist süßer als Honig und seine Erlösung am Kreuz ist stärker als der Löwe. Er hat den Feind besiegt. Das ist Gottes Mittel. Die Liebe Jesu am Kreuz ist süßer als der beste Honig und sein Sieg am Auferstehungsmorgen ist stärker als der Löwe. Er hat ihn besiegt und wir haben auch diesen Sieg im Glauben. Und darum schreibt Johannes, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und es gilt ein Grundsatz, wenn das Christentum innerlich die Welt überwindet, kann es äußerlich von der Welt nicht überwunden werden. Wenn wir innerlich die Welt überwinden, indem wir Christus lieben, ihn anschauen, nahe bei ihm sind, kann auch das Christentum und wir mit ihm nicht von außen überwunden werden. Wie überwinden wir Weltlichkeit in unseren Herzen? Indem wir auf Christus schauen und erkennen, er hat diese Welt überwunden. Und wenn mir die Augen geöffnet sind über die Liebe Jesu am Kreuz, dann erkenne ich, dass diese Welt, die den Sohn Gottes gekreuzigt hat, die ihn dorthin genagelt hat, die kann ich nicht mehr lieben. Dann kann ich sogar mit Paulus sagen, ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt ist mir gekreuzigt. Welt und Christentum schließen sich in gewisser Weise wie Feuer und Wasser aus. Das sind entgegengesetzte Pole, die kann man nicht miteinander vereinen. Wenn man Welt so versteht, wie wir es eben definiert haben, die Dinge, die wir ohne Gott genießen wollen, das geht nicht. Damit komme ich zum Schluss. Wir wollen aber noch als letzten Gedanken mitnehmen, es ist nicht genug, nur gegen weltliches Leben zu sein, dass wir jetzt dieses und jenes bekämpfen. Wir brauchen einen besseren Lebensinhalt, als nur gegen die Welt zu sein und uns nur von diesem fernzuhalten und jenes nicht zu tun und da nicht hinzugehen und das nicht zu machen. Das ist zu wenig. Wir brauchen einen größeren, weiteren Lebensinhalt, nämlich wir wollen aus Dankbarkeit und Liebe dem dienen, der diese Welt überwunden hat, der niemals Honig aus dem Bauch des toten Löwen genommen hat, heimlich, der alles mit Gott, seinem Vater, hier auf dieser Erde gelebt hat und auch genossen hat. Lass uns nicht in irgendeiner apostolischen Liege schlafen und meinen, wir könnten dort die frommen Däumchen drehen. Lasst uns selber auch aus Liebe und Dankbarkeit unserem Herrn dienen. Damit überwinden wir die Welt noch mehr und freuen uns, dass wir ihm dienen können. Lass mich am Schluss noch einmal die Frage stellen, ob jeder von uns, die wir hier sind heute Morgen in diesem Gottesdienst, wirklich schon sagen kann, dass er aus der Welt errettet ist? Hast du das so erlebt, wie Paulus sagt, dass er aus der Welt herausgerissen wurde? Diesen Ausdruck gebraucht er in Galater 1. Man muss uns ja förmlich aus dieser Welt herausreißen. So weltverliebt sind wir alle miteinander von Natur. Kannst du das sagen? Ich bin auch einer, der herausgerettet ist aus dieser Welt, die vergeht mit ihrer Lust. Und wenn du das bist, wenn du ein Bruder bist und eine Schwester, hast du diese gefallene Welt immer noch lieb? Oder ist sie dir wieder lieb gewonnen? Bist du in der Gefahr, ein Demas zu werden, der diese Welt lieb gewonnen hat? Dann erkenne, dass es gefährlich ist, Honig aus dem Bauch des toten Löwen zu nehmen. Genieße dein Leben mit Gott. Tu alles, was du tust, mit ihm und für ihn. Dann brauchen wir nicht Honig zu nehmen aus dem Bauch des toten Löwen. Was ist süßer als Honig? Die Liebe Jesu am Kreuz, durch die mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ich habe einen neuen Lebensinhalt. Ich möchte aus Liebe und Dankbarkeit nach dem Reich Gottes trachten. Du auch? Das wäre großartig. Wollen wir aufstehen zum Gebet? Herr unser Gott, himmlischer Vater, wir stehen vor dir mit unserem Leben und wir danken dir, dass du uns kennst. Ich möchte dir danken, Herr, dass viele von uns, auch ich, bezeugen können, dass du uns aus der Welt errettet hast, dass du uns wirklich herausgerissen hast aus dem Schlamm der Sünde, aus dieser Weltverliebtheit, Herr, dass wir alles genießen wollten, auch dabei die Gebote gebrochen haben, ohne dich. Herr, ich danke dir, dass du auch jeden kennst, der diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Lass es ihm erkennen heute Morgen, dass er herausgerettet werden muss aus dieser vergehenden Welt. Und ich bitte dich, Herr, für uns, die wir Christus kennen und lieben, Herr, lass uns ehrlich sein, wo Weltlichkeit uns noch anfechtet, wo sie uns vielleicht noch in Beschlag hat, wo wir manchmal Dinge ohne dich genießen, Herr. Schenk doch, dass wir da nicht zerrissen sind innerlich, dass wir auch das, ja, zu dir bringen, zum Kreuz, und dass die Liebe Jesu, dieser wunderbare Herr, der uns so erkauft hat, so teuer, dass es stärker ist und süßer als der süßeste Honig dieser Welt. Lass uns dadurch überwinden und ganz eins werden mit dir und nicht zerrissen sein, nicht geteilt im Herzen, nicht irgendwie doppelbödig. Nimm jede Heuchelei von uns, Herr. Schenk du, dass wir immer mehr ganz den Weg mit dir gehen und die Dinge dieser Welt mit dir genießen und für dich leben und dir dienen mit großer Freude. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen.